Die Journalistin schien wie erstarrt. Dann lief sie los. Gemeinsam rannten sie auf den Helikopter zu. Hinter den Cockpitscheiben sah Johansson den Piloten die Instrumente checken. Es dauerte eine Sekunde, bis der Blick des Mannes auf die heraneilenden Gestalten fiel. Er hielt inne. Johansson machte ihm Zeichen, die Leiter herunterzulassen. Er wusste, dass der Pilot nicht sehen konnte, was vom Meer kam. Der Helikopter stand mit dem Cockpit landeinwärts. Der Mann runzelte die Stirn, dann nickte er. Mit einem Zischen öffnete sich die Tür und die Leiter senkte sich herab. Das Donnern kam näher. Inzwischen klang es, als sei die komplette Welt jenseits der Insel in Bewegung geraten. Und genau so ist es, dachte Johansson. Falscher Ort, falsche Zeit. Hin und her gerissen zwischen Entsetzen und Faszination, verharrte er am Fuß der Leiter und sah zu, wie das Meer zurückkam und die schlammige Ebene wieder überspülte. Mein Gott, dachte er, es ist so unwahrscheinlich. Es gehört einfach nicht in diese Epoche, ist nicht für zivilisierte Menschen gedacht. Schulbuchzeug. Jeder wusste, dass Meteoriten, Erdbeben, Vulkanausbrüche und Flutwellen das Bild der Erde über Jahrmillionen verändert hatten, aber einem geheimen Abkommen zufolge schienen derartige Begebenheiten mit dem Beginn des technischen Zeitalters für immer ihr Ende gefunden zu haben. »Johansson!« Jemand versetzte ihm einen Stoß. Er riss sich los und hastete die Stufen hinauf, gefolgt von Weaver. Der Helikopter hatte zu zittern begonnen. Er sah die Bestürzung in den Augen des Piloten und rief, »Starten Sie, sofort!« »Was ist das für ein Geräusch? Was passiert hier? Los, hoch mit der Kiste!« »Ich kann nicht zaubern! Was soll das überhaupt? Wohin soll ich fliegen? Egal, Höhe gewinnen!« Knatternd setzten sich die Rotoren in Bewegung. Der Bell löste sich schwankend vom Boden und stieg 1-2 Meter. Dann siegte die Neugierde des Piloten über seine Angst. Er schwenkte den Helikopter um 180 Grad, sodass sie hinaus aufs Meer sehen konnten. Seine Gesichtszüge entgleisten. »Ach, du heilige Scheiße!« stieß er hervor. »Da!« Weaver zeigte aus dem Fenster zu den Baracken. »Da draußen!« Johansson wandte den Kopf. Aus dem Hauptgebäude kam jemand auf sie zugelaufen. Ein Mann in Jeans und T-Shirt. Sein Mund stand weit offen. Er rannte aus Leibeskräften auf sie zu und ruderte mit den Armen. Johansson sah Weaver verblüfft an. »Ich dachte, ich auch!« Sie starrte entsetzt auf die näher kommende Gestalt. »Wir müssen runter! Oh Gott, ich schwöre, ich wusste nicht, dass Steven hier geblieben ist! Ich dachte wirklich, sie seien alle...« Johansson schüttelte energisch den Kopf. »Er schafft es nicht! Wir können ihn nicht zurücklassen! Schauen Sie nach draußen, verflucht nochmal! Er schafft es nicht! Wir schaffen es nicht!« Weaver stieß ihn zur Seite und drängte sich an ihm vorbei zur Tür. Im nächsten Moment verlor sie das Gleichgewicht, als der Pilot den Helikopter seitlich über den Sandstreifen auf den rennenden Mann zubewegte. Die Maschine begann sich zu drehen und erbebte, als sie nacheinander von einer Reihe schwerer Böen getroffen wurde. Der Pilot fluchte lautstark. Kurz verloren sie den Wissenschaftler aus den Augen. Dann waren sie ihm plötzlich sehr nahe. »Er schafft es!« schrie Weaver. »Wir müssen runtergehen!«
»Nein«, flüsterte Johansson. Sie hörte ihn nicht. Sie konnte ihn nicht hören. Selbst der Rotorenlärm ging nun unter im Donnern des heranrollenden Meeres. Johansson wusste, dass sie den Wissenschaftler nicht mehr retten konnten, aber sie hatten wertvolle Zeit verloren und inzwischen bezweifelte er, dass sie es selber schaffen würden. Er zwang sich, den Blick von der rennenden Gestalt zu lösen und nach vorn zu richten. Die Welle war riesig. Sie mochte an die 30 Meter hoch sein, eine senkrechte Wand aus tosendem, schwarz-grünem Wasser. Wenige hundert Meter trennte sie noch vom Ufer, aber sie näherte sich mit der Geschwindigkeit eines Eilzuges, und das bedeutete, dass ihnen allenfalls Sekunden blieben bis zur Kollision. Die Zeit reichte eindeutig nicht aus, um den Mann an Bord zu nehmen und zugleich den heranstürmenden Wassermassen zu entkommen. Dennoch versuchte der Pilot ein letztes Mal, den Helikopter nah genug an den Flüchtenden heranzubringen. Vielleicht hoffte er, der Mann könne sich mit einem Sprung durch die offene Tür ins Innere retten, eine der Kufen zu fassen bekommen, irgendwas von dem, was man ständig im Kino sah und was dort regelmäßig klappte, wenn man Bruce Willis hieß oder Pierce Brosnan. Der Wissenschaftler stolperte und schlug der Länge nach hin. »Das war's dann«, dachte Johansson. Vor ihnen wurde es dunkel. Kein Himmel war mehr zu sehen durch die Cockpitscheiben, nichts außer der Front der Welle. Sie füllte ihr Blickfeld nach allen Seiten aus, schob sich mit rasender Geschwindigkeit auf sie zu. Sie hatten ihre Chance vertan. Alle Möglichkeiten waren zunichte. Ein senkrechter Aufstieg würde sie auf halber Höhe mit dem gigantischen Brecher kollidieren lassen. Flohen sie dicht über dem Bodenland einwärts, sparten sie zwar die Zeit für den Aufstieg, aber dennoch würde sie das Wasser einholen. Der Tsunami war auf alle Fälle schneller. Und außerdem mussten sie den Bell zuvor wenden. Auch dafür reichten die verbleibenden Sekunden nicht. In einem Anflug von Distanziertheit fragte sich Johansson, wie er den Anblick der senkrechten Wasserfront ertrug, ohne darüber den Verstand zu verlieren. Dann holte ihn die Wirklichkeit wieder ein, als der Pilot das einzig Richtige tat, indem er den Helikopter zugleich rückwärts und in die Höhe steuerte. Die Nase des Bell senkte sich ab. Für die Dauer eines Augenblicks war der Erdboden durch die Cockpitscheiben zu sehen, aber sie stürzten nicht darauf zu, sondern bewegten sich in aufstrebendem Rückwärtsflug vom Boden und von der heranrasenden Welle weg. Der Bell heulte auf, als wolle das Getriebe explodieren. Johansson hatte nie geglaubt, dass ein Helikopter zu einem solchen Manöver fähig war. Vielleicht hatte es nicht mal der Pilot geglaubt, aber es funktionierte. Die kollabierende Welle geiferte ihn nach wie ein hungriges Tier. Sie fegte über den Strand und begann, in sich zusammenzustürzen. Berge aus Gischt folgten dem Bell auf seiner irrwitzigen Flucht. Der Tsunami brüllte und kreischte. Im nächsten Moment erschütterte ein fürchterlicher Schlag den Helikopter und Johansson wurde gegen die Seitenwand geschleudert, gleich neben die offene Tür. Wasser klatschte ihm ins Gesicht, sein Kopf knallte gegen die Bordwand und er sah dunkelrote Blitze. Seine Finger bekamen Metall zu fassen, eine Strebe krallten sich daran fest, stechender Schmerz durchraste ihn. Er vermochte nicht zu sagen, ob das schreckliche Brausen in seinen Ohren noch von der Welle herrührte oder schon aus seinem Kopf kam, ob sie stiegen oder fielen. Sein einziger Gedanke war, dass die Welle sie am Ende doch gekriegt hatte und dass sie nun zerschmettert würden, und er wartete auf das Ende. Dann klärte sich sein Blick. Die Kabine hing voller Sprühwasser. Zerfetzte, graue Wolken trieben über dem Helikopter dahin. Sie hatten es geschafft. Sie waren entkommen. Sie waren nicht in den Tsunami gestürzt, sondern mit knapper Not über den Kamm gelangt. Der Helikopter stieg weiter, wobei er eine Kurve flog, so dass sie nun die Küste unter sich erkennen konnten. Aber es gab keine Küste mehr. Dort unten war nichts außer einer wilden Flut, die mit unverminderter Geschwindigkeit vorwärts drängte und das Land verschluckte. Die Station, die Fahrzeuge und der Wissenschaftler waren verschwunden. Weit entfernt zur Rechten, wo die Steilküste begann, explodierten glitzernde Gischtfontänen an den Klippen und schossen endlos empor in den Himmel, weit über die Flughöhe des Bell hinaus, als wollten sie sich mit den Wolken vereinen. Weaver rappelte sich hoch. Sie war über die Sitzbänke gestürzt, als der Wasserschwall den Bell getroffen hatte. Sie starrte hinaus und sagte immer wieder, »Oh Gott!« Der Pilot schwieg. Sein Gesicht war aschfahl, seine Kiefer malten. Aber er hatte es geschafft. Sie setzten der Welle nach. Die Wassermassen rasten schneller über den Untergrund dahin, als der Helikopter zu folgen vermochte. Eine Anhöhe kam in Sicht und die Flut schoss darüber hinweg und ergoss sich schäumend in die dahinterliegende Ebene, kaum in ihrer Geschwindigkeit gebremst. Flach wie das Gelände hier war, würde sie kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Johansson sah die Ebene übersät mit weißen Flecken und erkannte, dass es Schafe waren, die in wilder Flucht davonstoben. Und dann waren auch die Schafe verschwunden. Eine Küstenstadt, dachte er, wäre ausradiert worden. Nein, falsch. Sie wird ausradiert werden. Nicht nur eine. Annähernd jede Stadt, die an den Küsten der nördlichen Meere lag, würde im Mahlstrom versinken. Der Tsunami, wo immer er entstanden war, breitete sich in diesem Augenblick ringförmig aus, wie es der Natur von Impulswellen entsprach. Seine zerstörerische Wucht würde bis nach Norwegen reichen, bis nach Holland, Deutschland, Schottland und Island. Schockartig wurde ihm bewusst, welche Katastrophe sich da ereignete, und er krümmte sich, als habe ihm jemand ein glühendes Eisen in den Unterleib gestoßen. Ihm fiel ein, wer gerade in Svegesundet war.